Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, mal wieder hier zu sein. Also ich bin eigentlich regelmäßig in Leipzig auch für Veranstaltungen, aber das ist jetzt mal hier in Coney Island. Ich habe mal vor, seit 95 einen Vortrag gerade zu Hause gesetzt, sonst schon ein bisschen länger her. Ja, seit etwa 15 Jahren beschäftige ich mich halt mit China, wobei Beschäftigung jetzt in meinem Fall heißt nicht irgendwie als Wissenschaftler oder Journalist oder so, sondern halt als politischer Aktivist. Und ich habe halt erst Chinesisch gelernt, bin dann da hingefahren und um die Geschichte kurz zu machen, also wir machen seit 5 Jahren etwa auch in China Treffen, haben uns mit chinesischen Leuten zusammen organisiert. Und das, was ich hier so erzähle, das meiste stammt halt aus diesen Diskussionen mit den Leuten dort vor Ort. Ich selber habe eigentlich keinen Job und kein Einkommen, bin eigentlich so ein klassischer Jobber. Mache das halt eher nicht als Beruf oder so, sondern eher halt, weil das politisch wichtig ist. Ne? Seit ein paar Jahren, um genau zu sein, 11 Jahren, machen wir eine Website, Kong Chao, heißt sowas wie Streikbewegung auf Chinesisch, wo wir heißt so ein Netzwerk von Leuten aus verschiedenen Ländern, Texte übersetzen, schreiben, verbreiten, Veranstaltungen organisieren, in Deutschland, aber halt auch in vielen anderen Ländern der Welt. Wir machen auch, das hat Frau gerade erwähnt, wir machen auch Sachen in China selber, wir haben gerade diese 3 Bücher übersetzt und herausgebracht, wobei ich selber nicht jetzt Chinesisch übersetze, sondern das machen dann schon die Chinesen selber, über den Feminismus und Operatismus. Und ansonsten die Bücher, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, das sind erstmal die 4, das ist auch das letzte, was ich gerade mache, die andere Kulturrevolution, das kommt im April raus. Und wenn ihr Interesse habt, kann ich da später noch ein bisschen was zu erzählen und auch gerne noch eine Veranstaltung dazu machen. Aber heute soll es um ein anderes Thema gehen, und zwar um ein sehr aktuelles Thema, nämlich Chinas Entwicklung und die Konfrontation, die wir jetzt so langsam spüren, auch weltweit, zwischen der Hegemonialmacht USA und China. Wie ihr seht, habe ich das Imperialismus da in Anführungszeichen gesetzt. Manchmal in manchen Überschriften taucht das auch als Fragezeichen auf. Ich würde das gerne am Ende nochmal diskutieren, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen in der Linken und auch der radikalen Linken zu dem Charakter Chinas und dem Charakter dessen, was China weltweit gerade macht. Manche nennen es halt Imperialismus, andere halten China für ein friedfertiges Land. Ich fange halt an mit der Konfrontation mit den USA, erzähle was über die Expansion Chinas und komme dann so auf die aktuellen neuen Entwicklungen in den letzten Teilen, die Krise, Konsolidierung des Staates, dann das Ende eigentlich dieses Modells, auf dem China in den letzten Jahren geritten ist. Und dann gehe ich nochmal auf die Repression ein und den Autoritarismus, der gerade sehr stark zunimmt. Und am Ende, und ich hoffe, darüber können wir hauptsächlich diskutieren, geht es nochmal um so verschiedene Einschätzungen aus der Linken zu diesen Prozessen. Ihr könnt mich jederzeit unterbrechen mit Nachfragen. Zeigt mir einfach an. Für längere Sachen würde ich vorschlagen, es eher dann danach zu machen, weil es sind doch schon einige Leute hier. Ja, der Ausgangspunkt, das werdet ihr sicherlich alles auf den Zeitungen und Medien so mitkriegen. Dass es seit als etwa einem Jahr eine Auseinandersetzung gibt zwischen den USA und China, was heute so als unter dem Stichwort Handelskrieg läuft. Manche Leute denken, dass das alles auf dem Mist von Mr. Trump gewachsen. Das stimmt aber so nicht. Tatsächlich gibt es eine ziemliche Einigkeit in der politischen Klasse in den USA und auch darüber hinaus, dass China quasi gestoppt werden muss, aus verschiedenen Gründen. Offiziell geht es um den Handelsüberschuss, wobei das in Deutschland natürlich immer witzig ist, weil Deutschland gerade, wenn man es vergleicht, Einwohnerzahl und so weiter, der Handelsüberschuss in Deutschland sehr, sehr viel höher ist und als der Chinas. Aber offiziell geht es für die US-Regierung halt darum, dass China halt sehr wenig Importe hat und sehr viele Exporte. und dadurch so eine Schieflage entstanden ist. Eigentlich, und da, das wird dann immer wieder betont, geht es auch um sowas wie Diebstahl von intellektuellem Eigentum, also irgendwelchen Rechten an Patenten und so weiter. Und es geht darum, dass China halt zum Beispiel direkte Investitionen in China selber sehr stark reglementiert. Also zum Beispiel ist es bis heute so, das ändert sich jetzt gerade, aber bisher war das so, dass Automobilfabriken in China keine Montagewerke alleine aufbauen dürfen, sondern nur mit chinesischen Partnern. Das hat China, die chinesische Regierung jetzt zurückgenommen, aber das war halt die letzten 30 Jahre. Also das ist nur so ein Beispiel für so Hemmnisse, Handelshemmnisse oder Investitionshemmnisse, die China da betreibt. Und dagegen wendet sich offiziell dieser Handelskrieg ausgehend von den USA. Der besteht erstmal hauptsächlich darin, dass Zölle verhängt wurden, erstmal von den USA gegen China, übrigens auch gegen die EU. Und auch Mexiko, Kanada und andere Länder sind Teil. Also die USA kämpft da nicht nur gegen China. Und wichtig ist aber, dass quasi das, was bisher verhängt wurde, also die Zölle, die bisher verhängt wurden, im Prinzip nur ein Bruchteil dessen sind, was angedroht wurde. Also die angedrohten Zölle sind sehr, sehr viel höher als die, die bisher eingesetzt wurden. Das seht ihr hier, diese Linie da, das dunkelblaue, das sind dann quasi die implementiert, also die schon geltenden, und die anderen sind die vorgeschlagenen angedrohten. Deswegen hat es auch diese Nervosität gegeben, weltweit eigentlich, Ende des letzten Jahres. Und dann hat es halt so eine Art Waffenstillstand gegeben beim G20-Treffen in Buenos Aires Ende November, Anfang Dezember, und jetzt wird gerade verhandelt. Also es gibt quasi eine Phase, in der die USA, die US-Regierung und die chinesische Regierung verhandeln, ob sie weiter die Zölle erhöhen oder halt nicht. Das Ganze geht offiziell um Zölle, aber im Prinzip geht es natürlich nicht darum, sondern insgesamt um die Entwicklung der Weltwirtschaft. Und man kann schon sagen, das ist jetzt auch was, was im Sommer, als ich diesen Artikel geschrieben habe, noch nicht so klar war, dass das tatsächlich deutliche Auswirkungen hat, dieser Handelskrieg, auf die Börsen, aber auch schon auf den Welthandel, insbesondere was bestimmte Güterwaren betrifft. Und in den USA gibt es zum Beispiel eine Diskussion darüber, wie der Handelskrieg, der ja von der US-Regierung ausging, die eigene Wirtschaft schädigt, und es gibt tatsächlich einige Bereiche, Landwirtschaft und auch andere, die tatsächlich im Moment in der Krise sind wegen dieses Handelskriegs. Wie es weitergeht, ist unklar. In den letzten Tagen wurde viel spekuliert über einen Abschluss, also ein neues Handelsabkommen zwischen China und USA, aber das ist alles noch nicht klar. Bis März haben sie offiziell Zeit, dann will die US-Regierung halt diese Zölle deutlich erhöhen. Hintergrund des Ganzen ist natürlich gar nicht dieser Handel und dieses Handelsfinanzdefizit, sondern ist eine Konfrontation zwischen der bestehenden Weltmacht, Hegemonialmacht USA, mit der möglichen nächsten Weltmacht China. Und dazu muss man halt wissen, dass, werde ich jetzt noch mal kurz schildern, ihr kennt das sicherlich, dass in den letzten 30 Jahren China tatsächlich ein noch nie dagewesenes Wachstum erlebt hat. Also noch nie in der Menschheit ist das so schnell, Menschheitsgeschichte ist so schnell gegangen, dass eine Region in dem Maße wächst und so viele Leute an diesem Wachstum beteiligt sind. Ich selber unterscheide, das können wir später gerne diskutieren, tatsächlich die sozialistische Phase und die kapitalistische Phase in China. Es gibt in der Linken tatsächlich Leute, die denken, China ist immer noch sozialistisch. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, China war noch nie sozialistisch. Für mich sind das erstmal beschreibende Begriffe, und wir können das später gerne diskutieren. Seit den 90er Jahren eigentlich erst ist China halt, hat sich die Wirtschaft Chinas vervielfacht. Was ihr hier seht, das geht bis 2004. Seit 2004 hat sich die Wirtschaft dann nochmal versechsfacht ungefähr. Und das Land, hinter den Zahlen stecken natürlich Prozesse, die für uns schwer nachvollziehbar sind, weil in Deutschland in den letzten 30 Jahren nicht viel passiert ist im Vergleich. Da stecken natürlich Prozesse von hunderten Millionen von Menschen, deren Leben sich dramatisch verändert hat, weil sie in die Stadt gezogen sind. Und da komme ich später drauf, auch deutliche Veränderungen in den Einkommen und in den Lebensbedingungen dieser Menschen. Aber nicht nur das, also auch Familienverhältnisse, Situation von Frauen, Situation der wandernden Menschen natürlich und so weiter haben sich alles verändert. Also es sind nicht nur einfach diese Zahlen. Und weltweit ist China halt in den 90er Jahren und dann nochmal in den 2000ern tatsächlich zu sowas geworden wie der Fabrik der Welt. Die Fabrik der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Ältere hier sind, aber also wer in den 80er Jahren zum Beispiel Klamotten gekauft hat oder so, da war das nicht normal, dass Sachen aus China kamen. Für alle später geworden war das einfach normal, dass bestimmte Sachen einfach alle aus China sind. Das ist aber eine sehr neue Entwicklung eigentlich historisch. Vorher kamen diese Sachen halt aus anderen Ländern. Hier seht ihr nochmal das China, das ist jetzt Bruttoinlandsprodukt 2017 China mittlerweile bei weitem die zweitgrößte Wirtschaft der Welt ist. Deutschland und Japan hat es aber erst in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre, also noch vor 10 Jahren, überholt. Wenn die Entwicklung, und jetzt sind wir wieder im Handelskrieg, wenn die Entwicklung so weitergehen würde, also die Wachstumszahlen der chinesischen Wirtschaft noch 10 Jahre so weitergehen würden, würde China die USA einholen. Ob es soweit kommt, werden wir sehen. Was den Handel angeht, habe ich dann nochmal die Zahlen aufgeschrieben, um zu zeigen, wann eigentlich dieser Bruch war, diese radikale Veränderung. 1978, da fing halt diese Reform offiziell des staatssozialistischen Systems, des sozialistischen Systems in China an. Hatte China nur 1% des Welthandels. Das ist dann trotz der rasanten Entwicklung in den 90er Jahren bis 2000 nur auf 3% gestiegen. Und dann gab es halt in den 2000er Jahren quasi diesen Sprung auf 10%. Also auch, sag mal, im Zuge der Krise 2008, weltweiten Krise. Und dann in den 2010er Jahren, also da hat es nur noch leicht zugenommen, heute sind die Zahlen ja über 13%. Also die wichtige Phase waren tatsächlich die 2000er Jahre. Mittlerweile ist China das zweitgrößte zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, versucht aber seit einigen Jahren wegzukommen von dieser Rolle als Billiglohnland, Fabrikzone und will im Prinzip auch Industrien entwickeln, wo die Wertschöpfung einfach größer ist. Oder mit anderen Worten, sie wollen, dass mehr von den Profiten in China selber bleibt und nicht abgezogen wird und an die Automobilhersteller geht oder an Apple oder wie auch immer, die alle in China produzieren, aber den Profit, den sie da erwirtschaften, natürlich aus dem Land rausziehen. Und dafür überlegen sich halt Programme und versuchen die auf staatliche Seite anzuschieben. Das ist eigentlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, auch wenn die US-Regierung und andere da so viel Wind drüber machen. Auch die amerikanische Wirtschaftsmacht und Innovationskraft basiert auf staatlichen Subventionen. Das sind keine irgendwie angeblich von unten hochgewachsenen Startups, die da alles entwickeln, sondern das sind oft institutionelle oder sogar staatliche Träger, die da Geld investieren und halt Sachen anschieben. Und in China macht das halt viel auch der Staat. Im Zusammenhang mit diesem Programm Made in China 2025, das wurde 2015 von der chinesischen Regierung verkündet, soll China seit den 10 Jahren die führende Rolle weltweit von so 8-9 Technologie-Hightech-Bereichen übernehmen mit staatlicher Finanzierung, wie gesagt. Und das hat die US-Regierung halt zum Anlass genommen, das im Prinzip als Kriegserklärung zu verstehen, weil es ja bei den vielen von diesen Bereichen halt die USA sich entweder einbildet, die Macht, die Führung zu haben oder die Führung tatsächlich hat. Faktisch ist es tatsächlich so, dass in vielen Bereichen europäische oder auch japanische und andere Unternehmen auch führend sind. Natürlich geht es auch um sowas wie Industriespionage oder für Aufkäufe von Fabriken. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, auch China hat in den letzten Jahren auch einige deutsche Firmen übernommen und es gibt auch in Deutschland so eine Diskussion darüber, ob man das nicht verbieten sollte oder zumindest sehr viel stärker regulieren müsste, damit China nicht eben dieses Know-how da stiehlt. Mir fällt dann immer dazu ein, dass wiederum das ein ganz normaler Prozess eigentlich ist, wenn man sich überlegt, wie in Deutschland im 18. Jahrhundert die Textilindustrie entwickelt wurde, hing das sehr stark auch an Industriespionage, die damals in England gemacht wurde, die in England sehr stark bestraft wurde. Also alle Länder im Prinzip, die so eine Entwicklung, nachfolgende Entwicklung im Prinzip machen wollen, gerade was Technologie angeht, setzen eigentlich natürlich auch solche Methoden ein. Eine weitere Initiative, die Paul schon kurz erwähnt hatte, die in diesem Zusammenhang wichtig ist und auch bedeutender, deswegen will ich sie jetzt danach, sie wurde schon 2013 verkündet, ist die Belt and Road Initiative, manchmal auch Neue Seidenstraße genannt, aber auch chinesisch heißt es tatsächlich Belt and Road. Und damit ist gemeint eine, ich zeige gleich noch eine Karte, im Prinzip eine Verbindung asiatischer Länder, insbesondere China natürlich, mit Europa und Afrika, aber mittlerweile sind so viele Länder Teil dieser Initiative, es geht auch nach Lateinamerika, zum Beispiel nach Afrika natürlich je. Also ist im Prinzip die ganze Welt mit eingeschlossen. Worum geht es da? Im Prinzip geht es um eine Neuausrichtung der chinesischen Außenpolitik. Und die chinesische Regierung will einfach ihre regionalen und überregionalen Interessen besser vertreten und sie will die Kapital- und Warenströme, die ja oft in China ihren Ausgangspunkt haben, kontrollieren oder in größerem Maße kontrollieren. Darum geht es eigentlich. Das kann man schon als Angriff verstehen, ne? Weil im Moment werden diese Waren- und Kapitalströme natürlich von anderen Mächten beherrscht, kontrolliert. Und China will halt einfach da mehr übernehmen und natürlich daran profitieren. Praktisch besteht diese Initiative aus Investitionen. Am bekanntesten sind Verkehrswege und alles, was damit zusammenhängt, also Häfen, Eisenbahnstrecken, Warenumschlagsplätze. Aber es gibt auch Investitionen in Sonderwirtschaftszonen, also produktive Anlagen und anderes mehr. Es gibt sehr viele einzelne Projekte, also nicht ein großes Programm, sondern viele tausende Projekte. Und die Investitionssumme insgesamt, die genannt wird, also wenn man alles zusammenzählt, die geht bis zu 1 Billion, also 1000 Milliarden US-Dollar, die da, das heißt nicht, dass das alles jetzt schon irgendwie im Fluss ist, sondern das sind die geplanten oder schon im Bau befindlichen oder schon realisierten Projekte insgesamt. Und die Haupt, sagen wir mal, Antriebskräfte hinter diesen Projekten sind, ist die chinesische Regierung zum einen und chinesische Staatsunternehmen. Ein Großteil der strategischen Sektoren in China weiterhin von Staatsunternehmen beherrscht werden. Das ist, ich weiß nicht, könnt ihr das gut sehen? Ja, das ist ganz gut zu sehen. Das sind nur die Beispiele. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen. Die Karte ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie nachgedruckt wurde, aber die ist auf jeden Fall online, könnt ihr die einsehen bei der WOTS. Die haben die damals erstellt, dass ich einen Artikel geschrieben habe. Da könnt ihr sehen, dass diese violetten Linien, das sind die Bahnstrecken, die es auch zum großen Teil schon gibt. Also es gibt tatsächlich Züge, die von Shanghai oder Xi'an, also von Ostchina, bis nach Duisburg fahren oder nach Rotterdam. Dann das Zweite, es gibt natürlich auch Straßen, Pipelines und weiter vom Land, und dann gibt es halt die Seestrecken, ein bisschen angedeutet hier mit diesen blauen gestrichelten Linien und entsprechende Häfen, die da gebaut werden. Aber Belt and Road ist halt nicht nur einfach nicht nur die Transportwege, sondern sind tatsächlich auch zum Beispiel in Pakistan, das hier nicht so richtig dargestellt, ein Projekt, wo Kraftwerke gebaut werden, wo Straßen, also auch regionale Straßen gebaut werden, also alles auch für den, sagen mal, örtlichen oder regionalen Wirtschaftsaustausch. Nicht nur für den mit China. Das Ganze ist kein Marshallplan, das wird manchmal verglichen mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die USA halt in Europa quasi so ein Investitionsprogramm gestartet hat. Das kann man aber eigentlich nicht vergleichen, weil der Marshallplan waren im Prinzip Zuschüsse, also geschenktes Geld im Prinzip, während das hier alles nur Kredite sind, die auch verzinst werden oft. Und die Länder, in denen diese Projekte entstehen, also zurückzahlen müssen. Da komme ich gleich noch mal dazu. Viele von den Krediten werden über staatliche chinesische Banken vergeben oder über neu gegründete Banken, in denen China quasi das Sagen hat oder zumindest eine dominante Rolle spielt. Die bekannteste ist die Asian Infrastructure Investment Bank, in der, glaube ich, 60, 70 Länder vermittelt sind, Deutschland auch. Und die sowas so ähnlich wie die Weltbank oder so, die sammeln halt Geld von allen möglichen staatlichen und privaten Finanzinstituten und kanalisieren das halt und geben das halt an diese Projekte. Und dann, wie gesagt, die als Kredite, die dann über Jahre, Jahrzehnte verzinst zurückgezahlt werden. Und China spielt da halt einfach die dominante Rolle. Das ist schon interessant, weil es, sag mal, seit den 40er Jahren im Prinzip eine weltweite Finanzstruktur gegeben hat und immer noch gibt, die sehr stark vom Westen und insbesondere den USA, aber auch Deutschland beherrscht wird. Und seit ein paar Jahren gibt es im Prinzip eine neue Wirtschafts- und Finanzstruktur, wo halt praktisch ein anderes Land, nämlich China, jetzt die dominante Rolle spielt. Das ist schon eine große Veränderung. Das fing an schon Anfang der 2000er mit der Argentinien-Krise, als China zum Beispiel angefangen hat, als Kreditgeber an einzelne Länder aufzutreten, an die der IWF und die Weltbank keine Kredite mehr gegeben hat. Aber mittlerweile ist es im Prinzip ein weltweites Phänomen. Ob das tatsächlich zu einer echten Konkurrenz wird und tatsächlich auch vielleicht auch zum Zerbröseln dieser alten westlichen Struktur führen wird, das ist die Frage. Ich glaube es erstmal nicht, zumindest nicht kurzfristig, aber zumindest ist es eine neue Entwicklung. Es gibt sehr starke Kritik von verschiedenen Seiten an Belt and Road, an diesem Modell, auch an den Projekten. Die Kritik, die am meisten geäußert wurde, gerade in den letzten Monaten, ist die, dass diese Länder sich in eine Schuldenfalle tappen, also Debt Trap. Das galt insbesondere für Länder wie Pakistan, Malaysia, aber auch für Djibouti oder also einige afrikanische Länder, die im Prinzip sehr große Kredite aufgenommen haben und Jahre oder Jahrzehnte brauchen werden, um die abzubezahlen. Es gibt Kredite natürlich wegen der Umweltschäden, Vertreibung von Menschen, also gerade bei den größeren Infrastrukturprojekten. Ich habe kürzlich in China Leute getroffen, die mal nach Indonesien gefahren sind und sich angeguckt haben. Da wird eine neue Eisenbahn gebaut, wie die Leute da vertrieben werden, damit die Bahn gebaut werden kann. Und natürlich gibt es Widerstand, also auch Demonstrationen und so weiter, der dann unterdrückt wird. Und in vielen dieser Länder gibt es natürlich auch autoritäre Regierungen oder Militärdiktaturen, die dann entsprechend auf den Widerstand reagieren. Es gibt aber auch, das ist wichtig wahrzunehmen, weil sonst wäre das Projekt nicht so vielversprechend für einige Leute und einige Länder, unterstützende Meinungen, die sagen, viele dieser Projekte bauen Infrastruktur, also da wird Infrastruktur gebaut in Ländern, die der Westen im Prinzip ignoriert, also wo ansonsten gar nichts passieren würde. Und China geht da dahin und sorgt halt dafür, dass sie eine Eisenbahn haben. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal in ärmeren, in Anführungszeichen, Ländern unterwegs wart und mit der Bahn oder wie auch immer unterwegs wart, dann werdet ihr wissen, wie schwierig die Verkehrsverhältnisse oft sind, wie lange das dauert, weil die Straßen zu schlecht sind oder die Eisenbahn. Und da kommt jetzt halt China und baut dann halt eben eine moderne Struktur hin. Und das wird halt, da gibt es natürlich dann auch Gruppen, sowohl Firmen, Unternehmen, staatliche Träger, aber auch Menschen, die da leben, die das erstmal gut finden. Und es werden natürlich auch eben Arbeitsplätze geschaffen, zum Teil an Orten, an denen es sonst kaum solche Jobs wie zum Beispiel der Eisenbahn oder so gibt, die auch feste Löhne bezahlen. Aber das ist ja eben schon erwähnt, also diese Belt and Road-Initiative, die wird begleitet von einer Soft-Power-Offensive. In Deutschland kriegt man das nicht so viel mit, aber ich weiß nicht, ob in Leipzig auch ein Konfuzius-Institut gibt, gibt es eins. Das sind Institute, das ist ein bisschen wie Goethe-Institut, kann man das vergleichen. Nur dass wir jetzt über ein Land reden, was sehr stark autoritär strukturiert ist. Die Konfuzius-Institute werden tatsächlich in vielen Regionen, auch, also nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, schon auch als Bedrohung gesehen. Es gibt viele Geschichten, dass zum Beispiel Auslandsstudenten, chinesische Auslandsstudenten tatsächlich auch überwacht werden und diese Institute da auch eine Rolle spielen. Falls ihr da irgendwie genau darüber reden wollt, können wir das gerne machen. Wichtiger, politisch wichtiger sind tatsächlich der United Front Work Department, also eine Behörde im Prinzip in Peking, die im Prinzip weltweit dafür sorgt, dass positiv über China berichtet wird. Und auch das staatliche chinesische Fernsehen hat mittlerweile halt so ähnlich wie heißt es, Russia TV, also das Russland-Sender, gibt es auch einen chinesischen mittlerweile, der weltweit senden will. Und da geht es schon darum, sagen wir, das China-Bild zu verändern jetzt, dass China nicht nur auftritt eben als Investor und so weiter, sondern auch als neue kulturelle Marke, als Vorbild. China will auch sowas wie eine Identifikationsmöglichkeit schaffen im Prinzip das westliche Modell oder diese amerikanische Kultur, die natürlich weltweit sehr starken Einfluss hat, auch bei uns, der das entgegensetzen. Und was bei Belt and Road auch wichtig ist, da wird sehr wenig darüber berichtet, man muss das schon sehr stark suchen nach Quellen, ist, dass diese Projekte zum Teil auch tatsächlich militärischen Sinn haben. Da geht es dann natürlich um den Schutz der Handelsrouten zum einen, aber es geht halt auch natürlich um Einflussnahme in diesen Ländern. China, muss man dazu sagen, hat in den letzten Jahrzehnten keinen Krieg geführt. Der letzte Krieg war 1979 gegen Vietnam, den haben sie sagen, sie haben gewonnen, also China sagt, sie haben gewonnen, eigentlich haben sie verloren. Aber seitdem hat China im Prinzip keinen Krieg geführt und hat auch kein Netz, anders als die USA, von weltweiten Militärbasen oder so. Aber China hat seit Jahren, stellt seit Jahren jetzt das größte Kontingent bei den Blauhelmen und versucht im Prinzip über, sag mal, die Blauhelm-Aktion tatsächlich sowas wie Erfahrung zu sammeln, was solche Militäreinsätze mit sich bringen, und versucht seit einigen Jahren verstärkt Militärbasen in anderen Ländern aufzubauen. Das ist natürlich alles sehr klein im Vergleich zu den USA. Der erste Stützpunkt ist in Djibouti. Witzigerweise gibt es da auch einen amerikanischen und ich glaube einen englischen, und also es mehrere andere Länder haben da auch in der Nachbarschaft Militärbasen. Und es gibt mittlerweile einen in Afghanistan, es gibt sehr wenig Quellen dazu, und es gibt natürlich, das sage ich jetzt nochmal kurz hier, im südchinesischen Meer in der Region Militärbasen. Das muss man auch betonen, also weltweit spielt China keine große militärische Rolle bisher, aber regional ist schon sehr stark, und die Diskussion in Ländern wie Philippinen oder anderen Ländern und so weiter zu China ist auch sehr stark geprägt von so einer quasi Angst vor einer möglichen zukünftigen Bedrohung. Und im südchinesischen Meer ist es tatsächlich auch so, dass China im Prinzip jetzt schon einfach sich Inseln da nimmt oder ausbaut, ohne Rücksicht auf irgendein anderes Land in der Region zu nehmen. Und auch, sie müssen es auch nicht, weil sie militärisch also sehr viel stärker sind. Gut, das war jetzt ein bisschen die Geschichte Expansion, Aufbau, weltweit, der Versuch weltweit da Fuß zu fassen, um das aufzubauen. Und es gibt natürlich auch eine andere Geschichte, und das ist die der Krise und, sagen wir mal, der immer langsam werdenden wirtschaftlichen Entwicklung. Das hier zeigt die Wachstumsraten, die ökonomischen Wachstumsraten seit 1990. Hier seht ihr nochmal, dass zwischen Ende der 90er Jahre und 2007 ungefähr so ein stetiger Zuwachs war. Das war diese Phase, wo China tatsächlich sehr, sehr stark gewachsen ist nach dem Beitritt zur Welthandelsorganisation. Hier seht ihr den Einbruch 2007-2008, also wo der ganze Welthandel zusammengebrochen ist. Dann ging es danach mit einem massiven staatlichen Investitionsprogramm rasant hoch. Und seitdem gibt es halt so eine Abflachung. Also im Prinzip nimmt das Wachstum immer stärker ab. Und das ist das, also die offiziellen Zahlen. Wenn man die tatsächlichen Zahlen nimmt, dann müsste man jetzt einfach diese Kurve so ein bisschen tiefer setzen. Also es gab ganz interessante, Berichte ein chinesischer Wirtschaftswissenschaftler, also aus dem Kern der Thinktanks in Beijing, also nicht irgendeiner, hat kürzlich gesagt, dass das reale Wachstum im letzten Jahr 2% gewesen wäre. Und offiziell waren es halt 6,5% oder so. Das heißt nicht, dass China nicht gewachsen ist. Natürlich ist es extrem gewachsen. Aber die Zahlen sind natürlich alle ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was auch sich sehr stark verändert hat seit der Krise 2007-2008, ist, dass die Schulden in China sehr stark zugenommen haben. Da gibt es halt diese Stufe um 2008-2009, wo der Staat einfach massiv Geld in die Wirtschaft gepumpt hat. Das ist übrigens in anderen Ländern nicht unbedingt viel anders. Aber China hat ja das größte Programm damals aufgesetzt. Hier sind nochmal die oberste Linie sind die sogenannten entwickelten Länder, also Industrieländer. Hier unten sind die anderen Schwellenländer, die hellblaue Linie. Und die dunkelblaue, das ist China. Was bei China, sagen wir mal, Ökonomen und auch die chinesische Regierung beunruhigt, ist nicht die absolute Höhe der Schulden, weil die ist immer noch sehr viel niedriger als bei westlichen Industrieländern, sondern der rasante Anstieg. Also es gab so eine Phase noch nie, dass eine Region, eine so wichtige Region weltweit, in so kurzer Zeit einen so starken Schuldenanstieg hatte. Und die chinesische Regierung hat, ihr seht das ganz am Ende hier so ein bisschen, die Kurve flach schon ab, sehr viel investiert, also sehr viel gemacht, um zu verhindern, dass die Schulden weiter explodieren. Das ist insofern interessant, weil jetzt in den letzten Monaten natürlich die chinesische Regierung noch sehr viel stärker in die Krise gekommen ist. Und sag mal, der Reflex aus der chinesischen Regierung ist, wieder staatliche Projekte aufzulegen und noch wieder Geld reinzupumpen. Also das heißt, die Verschuldung wird wahrscheinlich nochmal deutlich zunehmen. Es gibt eine Menge Krisensymptome, auf die ich jetzt hier nicht eingehe. Immobilienblasen, Börsencrash, eben die Verschuldung habe ich genannt, Überkapazitäten, also auch Wirtschaftsbereiche, die sehr, sehr wenig ausgelastet sind. Und es gibt vor allem ein strukturelles Problem, dass das chinesische Wirtschaftswachstum sehr, sehr stark, und zwar seit den ganzen Jahren, auf staatliche Investitionen aufbaut. Also es gibt relativ wenig, sagen wir, private, ne, so von unten entstandene Wirtschaftspotenzen oder Wirtschaftsdynamik. Sehr viel ist halt vom Staat oben angeschoben. Und in den letzten Monaten hat sich das nochmal verschärft und da kommt jetzt quasi der Handelskrieg zusammen mit dieser Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Und man kann das natürlich jetzt im Moment nicht so genau unterhalten, also haben die jetzt Probleme wegen des Handelskriegs oder haben die noch mal Probleme, weil es einen Abschwung geben wird. Ob es zu einer harten Landung kommt, also harte Landung ist halt quasi so das Land der Wirtschaftsleute, ob es zum Crash kommt, ob tatsächlich so etwas wie eine Rezession gibt, die es in China in den letzten 30 Jahren nicht gegeben hat, das werden wir sehen. Falls es sie gibt, wird es sehr interessant zu sehen, wie die Menschen in China und die Arbeiterinnen reagieren werden. Das ist schon verrückt. Also wenn ich in China mit Leuten, also mit meinen Freunden, aber auch wenn ich Interviews mache mit Beschäftigten bei Unternehmen oder so, dass die meisten von denen noch nie erlebt haben, dass die Wirtschaft halt tatsächlich vollkommen den Bach runtergeht oder alle den Job verlieren. Sie haben sowas erlebt vielleicht mal für 2-3 Monate oder sie haben selber den Job verloren oder in der Firma hat es so gemacht. Aber dass es tatsächlich so über eine längere Phase eine Krise gibt, kennen die nicht. Das ist schon verrückt, weil wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, ist es eher so, dass die Menschen das Umgekehrte nicht kennen. Also quasi eine Phase, wo es besser wird. wie die Regierung jetzt reagieren wird, wenn wir erleben, im Moment wird sehr viel wieder über Steuersenkungen, über staatliche Investitionen und so weiter gesprochen, aber entscheidend ist, glaube ich, hier, dass die Probleme, die China hat, tatsächlich nochmal sehr viel grundsätzlicher sind und keine konjunkturellen Probleme sind und auch nicht einfach nur mit dem Handelskrieg zu tun haben, sondern dass es tatsächlich so eine Art Umbruch gibt oder ja, Veränderung, dass sie mit ihrem Modell nicht weiterkommen, auf dem sie bisher gefahren sind, nämlich diesem sogenannten Billigjungen-Modell. Ich habe mal im Sommer gab es einen schönen Artikel im Handelsblatt, wo Handelsblatt ist ja so ein bisschen die Gazette des deutschen Kapitals, von wegen billig, die Löhne in China steigen rasant gut, haben sie auch mitgekriegt. Das ist natürlich eine Entwicklung, die gibt es schon seit 10 Jahren etwa. Ich habe das selber erlebt, habe ich schon vorhin erzählt, ich bin so Mitte der 2000er das erste Mal da gewesen. Damals waren die Löhne in China so niedrig, es war alles schweinebillig, wenn man da wenn man von hier kommt, wenn die Preise hier gewohnt ist. Wenn man heute in Guangzhou oder in anderen Städten, in denen ich da unterwegs bin, essen geht oder so, ist es so teuer wie auch hier. Und die Leute verdienen 400, 500 Euro, also eigentlich ähnlich wie in Polen zum Beispiel. Und vor ein paar Jahren war das halt weit unter Polen. Also nicht mal die Hälfte in Polen. Es hat sich einiges da verändert. Und das heißt natürlich auch jetzt, dass bestimmte Industrien, wo es um niedrige Löhne geht, wo die Gewinnmargen sehr gering sind, dass die nicht mehr in China überleben oder sich was überlegen müssen, wie sie damit klarkommen. Was dazu kommt, ist, dass in China im Prinzip die Arbeitskräfte ausgehen. Was erstmal recht überraschend ist. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bevölkerung im Prinzip nicht mehr wächst. Ihr habt das sicherlich alle schon mal gehört mit der Ein-Kind-Politik, die gibt es seit Anfang der 80er Jahre. Die hat natürlich zu einer Abflachung geführt. Seit 2 Jahren ist sie im Prinzip ausgesetzt, also sie wird möglicherweise dieses Jahr ganz abgeschafft. Aber die Frauen weigern sich, mehr Kinder zu kriegen. Also aus vielen Gründen. Ein Grund ist, dass Kinder halt auch in China sau teuer sind und die Leute sich das halt nicht leisten können oder wollen. Es hat aber auch was damit zu tun, natürlich, dass die Frauen auch in China mittlerweile andere Sachen machen wollen, als Kinder kriegen und zu Hause die Kinder versorgen. Und deswegen zum Beispiel immer später Kinder kriegen und auch später heiraten. Also wir können gerne auch über Gender-Verhältnisse reden, das ist heute nicht so das Thema, aber hier nur so als Einwurf. Das heißt, in China wird tatsächlich diskutiert, oder muss sich jetzt das Kapital schon damit auseinandersetzen, dass es keine neuen Arbeitskräfte mehr gibt oder nicht genug Leute gibt, die bereit sind, für die Scheißbedingungen zu arbeiten. Heißt, sie müssen bessere Löhne zahlen oder die Bedingungen verbessern. Es gibt tatsächlich diesen Druck. Gleichzeitig gibt es eine Menge soziale Kämpfe. Ich werde heute, das ist eigentlich mein wichtigstes Thema, aber ich werde es heute tatsächlich nicht ausbreiten, das würde zu weit führen. Es gibt verschiedene Wellen von auch verschiedenen Subjekten in China, die in den letzten 2, 3 Jahrzehnten sehr starke Kämpfe geführt haben, immer wieder, eher so wellenmäßig und nicht ständig. Das ist zum Teil natürlich die alte sozialistische Arbeiterklasse, die es im Prinzip nicht mehr gibt und die halt eigentlich schon in den 90er, Anfang der 2000er Jahre zersetzt wurde. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die DDR und dann der Übergang, nur dass die Prozesse im Prinzip ein bisschen verschoben waren. Und es gibt seit vielen Jahren jetzt, auch schon seit 15 Jahren etwa, immer eine Zunahme und Ausbreitung von Kämpfen von Migranten, alles Chinesen, also Migranten, die vom Land in die Stadt ziehen und von denen man sieht jetzt schon die dritte Generation in den Fabriken und auf den Baustellen und in den ganzen Servicejobs arbeitet, die sich organisieren, die streiken, die andere Formen von kollektivem Widerstand entwickeln, die sich, wie gesagt, wir können da gerne später nochmal drüber reden, wie das genau funktioniert. Die Löhne sind so stark gestiegen, habe ich eben schon gesagt, hier nochmal plastisch, das sind die Mindestlöhne, also staatlich festgelegten Mindestlöhne von Shanghai. 2008 840 RMB, 2018 2400, also eine Verdreifachung in 10 Jahren. Das natürlich gab es Inflation, also die faktische reale Erhöhung wird wahrscheinlich verdoppelt sein, aber die Löhne haben sich innerhalb von 10 Jahren tatsächlich verdoppelt. Und das ist nur der Mindestlohn. Man kann in Shanghai von 2400 Yuan nicht leben. Also man braucht das Doppelte mindestens. Einige Industrien sind abgewandert, vor allem die Bekleidungsindustrie, zum Beispiel nach Bangladesch oder Vietnam. Aber viele Industrien bleiben natürlich auch deswegen in China, weil China ein riesiges Absatzgebiet ist. Und China, wie ich vorhin schon gesagt hatte, auf sowas wie Aufwertung, Upgrading setzt. Also Industrien zu entwickeln, die eine höhere Wertschöpfung haben wie Elektronik oder Autoindustrie. Und da ist halt dieses Programm Made in China 2025 wichtig. Und natürlich wollen sie auch eben mehr Kontrolle über die Absatz- und Lieferwege bekommen. Das sind halt im Prinzip die Reaktionen. Also das, was ich vorher erzählt habe, diese Programme der Expansion sind Reaktionen auch auf diese Kämpfe und auf die, ja, das Ende dieses Religionsmodells. China, das können wir auch gleich diskutieren, aber ist ein sehr repressives Land. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die ich mehrmals hatte, jetzt gerade beim letzten Besuch Ende des Jahres, weil einige Leute auch zu meinen Zetteln gerade sehr stark unter Druck sind. Also wenn auch in China sagt die politische Polizei, also der Staatsschutz, der lädt die Leute zum Tee ein, das ist tatsächlich die Floskel, also der Staatsschutz kommt und lädt dich zum Tee ein. Also das wird auch tatsächlich so gemacht, du musst dann mit dem Tee trinken. Und dann setzen sich halt unter Druck und sagen, hier, was machen Sie denn da und was soll das und wie auch immer, stellen halt die ganzen Fragen. Und ich hatte ein paar Diskussionen, wo wir das versucht haben einzuschätzen, was das bedeutet. Und ich habe dann mal angefangen, das mit der DDR zu vergleichen. Also ich bin Messi, aber ich hatte halt schon in den 80er Jahren, sind wir halt sehr häufig nach in die DDR gefahren. Und haben halt hier mit Punks, Anarchos und so weiter zu tun und haben mit denen Konzerte organisiert oder politische Diskussionen geführt, auch mit Antifas und anderen Leuten. Und da erkenne ich halt den Druck, der von der Stasi kam und die Überwachung und so weiter. Und wenn man jetzt das mit China vergleicht, man kann in China heute sehr, sehr viel mehr machen. Also die Kontrolle ist nicht so eng und so fest und so stark, wie das damals der Fall war. Aber es ist schon so, wenn man politisch auffällt und irgendwelche Sachen macht, die gegen Gesetze verstoßen und die irgendwie politisch ja, sensibel sind. Das kann sein Taiwan, das kann sein jetzt Xinjiang, diese Unterdrückung der muslimischen Minderheit, es kann sein Tiananmen, also der Aufstand 89, das man thematisiert und so weiter und so weiter, dann kann man sehr schnell ins Visier des Staatsschutzes kommen. Und dann werden halt erstmal verschiedene Methoden benutzt, um einen unter Druck zu setzen. Und wenn das nicht klappt, dann geht man halt schon in den Knast. Also, und das ist passiert im Moment tatsächlich sehr viel. Und es gibt gerade eine Welle von Festnahmen. Da geht es um Leute, die eigentlich aus einer maoistischen Szene kommen. Also die meisten linken Aktivisten in China sind Maoisten. Einer bestimmten Fasson, das könnte ich später mal erklären, wenn ihr wollt. Von denen sind halt Dutzende im Knast. Es gab in den letzten Jahren aber auch eine Welle von Verhaftungen von feministischen Aktivistinnen, von Menschenrechtsanwälten. Im Moment gibt es gerade eine Welle von Repression gegen ja, Religionen, also so protestantische oder ja, hauptsächlich protestantische Freikirchen. Also da im Moment sieht es tatsächlich sehr. Es ist sehr schwierig und man muss sehr stark aufpassen, was man macht und wie man sich äußert. Gleichzeitig baut das Regime ein neues Überwachungssystem auf. Das geht aber auch schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber gerade das Punktesystem, das habt ihr vielleicht schon mal gelesen, weil das hier auch durch die Presse geht, geplant. Also ob das umgesetzt wird, ist immer noch nicht klar. Aber geplant ist, dass quasi alle Menschen nach ihrem Verhalten bewertet werden, nach bestimmten Punkten. Das kann halt zum Beispiel sein, dass man sich politisch daneben benommen hat oder gut benommen hat. Das kann aber auch sein, man hat sich Schulden bezahlt oder nicht bezahlt oder man natürlich hat irgendwelche Verkehrsdelikte begangen und so weiter. Das soll alles zusammengefasst werden, ein bestimmtes System entwickelt werden Und wenn man bestimmte Punkte erreicht hat, kann man zum Beispiel Steuervergünstigungen kriegen. Und wenn man unter einer bestimmten Punktzahl fällt, dann darf man möglicherweise nicht mehr mit der Bahn fahren. Also soll ich, das sind so ein bisschen die Modelle. Wie das dann genau aussehen wird, ist unklar. Ich sage eigentlich immer, dass die Leute in China so einfallsreich sind, immer wieder staatliche Zwangsmaßnahmen kreativ zu unterlaufen, dass ich eigentlich gar nicht das so negativ sehe, sondern eher denke, die Leute werden entweder darauf scheißen oder sie werden sich irgendwas überlegen, das auszuhebeln. Das heißt aber nicht, dass es keinen Einfluss haben wird, wenn das tatsächlich landesweit umgesetzt wird. Bisher gibt es nur lokale Experimente. Und eine ganz traurige Sache, das will ich mal erwähnen, ich versuche da auch nochmal einen Artikel drüber zu schreiben, weil das mittlerweile ja auch schon über ein Jahr geht, ist Xinjiang. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Xinjiang ist die ganz westliche Provinz in China. Da wohnen sehr viele Han-Chinesen, das ist halt quasi die Mehrheitschinesen, und aber auch verschiedene andere Gruppen, unter anderem Uiguren, Kasachen, Usbeken. Und die meisten von diesen Gruppen sind muslimischen Hintergrund oder ein Teil von ihnen zumindest. Und sie werden halt massiv unterdrückt. Es gab auch Mobilisierung innerhalb dieser Gruppen, islamistische Mobilisierung. Es gibt zum Beispiel uigurische Gruppen in Syrien, die auf Seiten der Islamisten kämpfen. Also es ist jetzt nicht vollkommen bestimmt oder logisch. Aber was die chinesische Regierung macht, ist im Prinzip, dass sie die 13 Millionen, also das sind 13 Millionen Menschen, das ist in China sehr wenig, ne? Also 13 Millionen, das ist gerade nicht viel von Frieden, aber für Xinjiang ist es halt eine große Gruppe. Von denen sollen 1 Million in Lagern gefangen gehalten werden und umerzogen werden. Da gibt es halt verschiedene Quellen. Ob das wirklich 1 Million sind oder weniger, ist die Frage, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Gleichzeitig hat die chinesische Regierung in viele Familien, also uigurische Familien, Aufpasser geschickt, also Menschen, die tatsächlich in diesen Familien, mit den Familien leben und dafür sorgen sollen, dass die auch umerzogen werden. Also ich erzähle jetzt noch nicht weiter, es ist eine sehr traurige Geschichte und sehr dramatisch, und es wird bisher eigentlich, bis auf so eine Pressemitteilung, relativ wenig darüber berichtet, es gibt kaum noch so eine Meldung dazu. Und China selber, also die chinesische Regierung, streitet das meiste ab oder hat auch mal sowas rausgelassen wie, die Leute kriegen da alle, wie nennt man das, berufliche Bildungsmaßnahmen oder so. Also es hört sich sehr peinlich an, aber sie versuchen das halt einfach abzustreiten. Man kann schon sagen, dass es in China, also abgesehen von Xinjiang, insgesamt so eine Art neuen Autoritarismus gibt. Unter der Regierung Xi Jinpings, seit 2012, 2013 an der Macht ist. Es gibt eine Antikorruptionskampagne, die im Prinzip so ein bisschen darauf ausgelegt ist, den Staat effektiver zu machen und die Leute einer bestimmten politischen Clique an die Macht zu bringen. Hier ist im Prinzip auch offiziell quasi jetzt so als der Führer von allem, hat einer mal geschrieben, also als der oberste Führer, also er kriegt halt Bezeichnungen, die sein Mao nicht mehr gegeben hat. Also Mao war immer der große Steuermann und so weiter. Also Xi kriegt mittlerweile auch solche Bezeichnungen offiziell und wird halt aufgebaut zu dem Heiland im Prinzip. Das Ganze, je nachdem in welchem Zirkel man das diskutiert, nimmt halt schon ziemlich absurde Züge an, also auch zum Teil schon fast Züge eines Kultes. Also wenn man sich die Volkszeitung, also die großen Regierungszeitungen anguckt, dann kann es wirklich sein, dass die ganze erste Seite in jeder Überschrift Xi Jinping vorkommt. Also nicht einmal oder dreimal, sondern wirklich die ganze Seite, 10 Artikel, in jeder Überschrift steht Xi Jinping, und manchmal ist ein Foto auch noch dreimal drauf, der ersten Seite. Das ist jetzt nur eine Metapher dafür. Aber, genau, also man kann zusammenfassen, es gibt eine gewisse imperiale Expansion nach außen. Ob sie imperialistisch ist, ist nochmal eine andere Frage. Und es gibt eine Art neuen Autoritarismus nach innen, mit vielen Kämpfen und sozialem Widerstand, der auch passiert. Und jetzt noch zum Schluss, bevor wir diskutieren, was zur Haltung der Linken und globale Linke ist jetzt ein bisschen improvisiert. Ich wollte jetzt nicht anfangen, groß unterscheiden. Ich schreibe halt gerade eine Buchkonzept und will auch ein Buch rausbringen nächstes Jahr, wo es im Prinzip darum geht, wie die chinesische Linke aussieht oder was ist überhaupt die chinesische Linke. Sehr spannendes Projekt, weil und auch viele chinesische Leute, die, mit denen ich zu tun habe, finden das spannend. Ich will das ein bisschen historisch machen, aber das dazu heute nicht, sondern heute eher was dazu, wie die Linke außerhalb von Chinas China sieht. Und das ist tatsächlich, da gibt es tatsächlich extreme Unterschiede, mit denen ich auch immer wieder konfrontiert werde. Zum einen erstmal, was überhaupt, sagen wir, wie man die historische Entwicklung überhaupt einschätzt. Und da gibt es also zwei große, sagen wir, unterschiedliche Schulen, sage ich mal. Das eine ist ein bisschen die Weltsystemschule, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Wallerstein, Arie, Gunda Frank, das sind also Leute, so marxistische Historiker im Prinzip, alle in den letzten Jahren verstorben. Die sagen im Prinzip, das ist historisch ein, also was wie Reorient, so wie es mal heißt, ein Buch von André Gunda Frank, also eine Verschiebung des kapitalistischen Zentrums zurück nach Ostasien, also nach China gibt, weil China halt bis ins, man kann eigentlich sagen, bis ins 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts im Prinzip schon mal das global das wirtschaftliche Zentrum war und das dann halt quasi diese Rolle verloren hat, auch in den kolonialistischen und dann imperialistischen Kriegen und im Prinzip jetzt wieder zur neuen globalen Macht aufsteigen wird. Das ist die eine Haltung und dann gibt es eine andere Haltung, die nicht ganz so bekannt ist. Und das sind aber Leute wie Leo Panitsch zum Beispiel oder ich kenne einen jüngeren Prof in Hongkong, Stars, der das auch vertritt, die sagen, nein, das passiert überhaupt gar nicht, sondern die USA hat weiterhin alles im Griff. Und die unterlegen das damit, dass sie nachweisen, dass ein Großteil der chinesischen Ökonomie tatsächlich gar nicht in der Hand chinesischer Kapitalisten oder des Staates ist, sondern immer noch in der Hand der USA. Und das sollte man schon ernst nehmen. Ich halte das nicht für vollkommen plausibel, aber zumindest als Idee, dass wir nicht einfach davon ausgehen sollten, China wird die nächste Hegemonialmacht, sondern tatsächlich uns immer wieder fragen sollten, ob dieser Prozess tatsächlich stattfindet oder noch gestoppt werden kann. Die zweite große Unterscheidung in der Linken ist eigentlich, was China eigentlich ist. Sozialistisch, kapitalistisch, und zwar sowohl historisch als auch jetzt. Und das ist schon verrückt. Also es gibt Leute, passiert mir nicht so häufig, aber ab und zu, gerade von älteren Männern mit weißen Haaren, die mir sagen, ich sollte da nicht immer China so kritisieren und so weiter, das wäre doch das einzige sozialistische Land noch. Und dann bin ich immer jetzt mal so, uff. Ich das also aus der chinesischen Linken oder also mit denen ich eben seit vielen Jahren zu tun habe, überhaupt nicht kenne. Also da wird niemand sagen, China ist nicht kapitalistisch. Es gibt solche Leute, ob man die links nennt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dass es in China keine kapitalistische Ausbeutung geben soll, das ist tatsächlich, da muss man schon ganz schön viele Windungen da im Kopf verdrehen. Aber es gibt das und es ist keine Position, die jetzt sich irgendwie versteckt, sondern es gibt zum Beispiel Leute bei der Partei, die Linken, die sowas vertreten, aber auch in anderen Gruppen. Und es gibt natürlich dann eben das als, die sehen das positiv, also die sagen, China ist immer noch sozialistisch und was die jetzt machen, das ist quasi die Übergangsphase Xi Jinping ist Marxist und er hat auch gesagt, bis 2049 ist dann der Übergang geschafft und so weiter. Ich sage das ein bisschen ironisch, aber es gibt wirklich Leute, die das vertreten. Und es gibt natürlich auch Leute, die das negativ meinen, die sagen, China ist immer noch sozialistisch, weil der Staat die Wirtschaft kontrolliert. Und das ist halt dieses Verständnis von Sozialismus, dass wenn es kein privates Kapital gibt oder keine also Privatkapitalisten, dann wäre da, sondern der Staat hat quasi der wichtigste Träger der Wirtschaft wäre, dann wäre das schon unter anderem natürlich noch mit verbunden mit Sozialleistungen, dann wäre das doch was Sozialistisches. Also das gibt als Kritik von der rechten oder liberalen Position. an China. Das finde ich natürlich auch total fragwürdig. Was ist das für ein Blick auf sozialistisch? Dann gibt es dasselbe mit Kapitalismus. Ne? Also dass Leute sagen, China ist kapitalistisch und das gut finden von bestimmter Seite und andere das kritisieren. Und zum Beispiel diese jetzt sehr stark unter Druck stehenden maoistischen Gruppen oder ein Teil zumindest in China, die sehen China als kapitalistisch und auch ein großer Teil der radikaleren Linken oder Linken, auch Wissenschaftler und so weiter, die ich kenne, die sehen China heute als kapitalistisch an. Wenn man jetzt auf Maoismus guckt und also auf diese Zeit, das lasse ich immer weg, das führt zu weit, da gibt es ähnliche Diskussionen und ähnlichen Streit, also was der Maoismus war, aber das jetzt tatsächlich der, also waren die auf dem Weg zum Kommunismus oder war das auch schon ihr Weg und so weiter, das will ich aber jetzt nicht ausführen. Und beim Imperialistischen wird es natürlich noch ein bisschen problematischer, weil es tatsächlich auch zum Beispiel in der deutschen Linken, aber auch in den USA, eine Haltung gibt, die im Prinzip alles gut finden, was gegen den US-Imperialismus ist, und denen dann auch relativ egal ist, was das andere ist oder so. Das gab es halt auch schon mal bei Serbien in den 90er Jahren oder anderen Auseinandersetzungen. Und die China dann sehr positiv sehen. Und andere Leute sehen China halt mittlerweile tatsächlich als imperialistisch an, weil gerade auch Leute, die in Ländern wohnen, in denen China mittlerweile als Investor und so weiter auftritt, weil sie dort halt knallhart bestimmte Wirtschaftsinteressen durchsetzen, also bestimmte chinesische Firmen zum Beispiel oder militärisch Druck machen und so weiter. Daran anschließend natürlich immer die Frage, je nachdem wie das einschätzt, ob man das Regime dann unterstützt oder halt bekämpfen will. Was die aktuelle Situation betrifft, gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen, wie es weitergehen wird und so weiter. Das mache ich jetzt aber kurz, weil das im Prinzip schon vorher diskutiert habt. Also wie wird die Krise weitergehen, wie wird der Handelskrieg ausgehen. Ja, es gibt halt relativ wenig, sagen wir mal, innerhalb der Linken relativ wenig Diskussion über China. Und wir sagen jetzt mal, die Leute, die sich intensiver um so eine linke Analyse von China kümmern und da engagiert sind, also wir sind immer noch sehr, sehr wenige, ne? Wenn man das vergleicht mit den Leuten, die sich mit Lateinamerika beschäftigen. Insofern, ich aber denke, dass es wichtig ist, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, dass wir nicht sowas machen wie, okay, wir kümmern uns jetzt nur noch um China, weil das eine neue Welt machen wird und machen halt ja auch so was andere Länder machen, aber genau umgekehrt auch nicht, also dass wir nur auf die USA gucken und denken, China, das ist ja zumindest mal was anderes oder so, sondern wichtig ist, dass wir beide Augen quasi offen halten und da jetzt nicht anfangen, quasi China zu unterschätzen oder China quasi als sowas wie ja eine mögliche, zumindest eine Chance auf eine und auf den Sturz des amerikanischen Immunalsystems oder so da reinzulegen. Das lasse ich jetzt mal kurz weg, also, da geht es nochmal um den Handelskrieg. Wichtig nochmal, was die Schritte sind oder was auch wir machen als quasi ja, Schlussessenz aus dem, was ich bisher gesagt habe, sind unterschiedliche Einschätzungen. Ich selber denke, dass es wichtig ist, tatsächlich hauptsächlich erstmal den Leuten in der Linken in China zuzuhören, bevor man anfängt, in anderen Ländern da irgendwelche abschließenden Analysen oder so zu machen. Ich hatte vor kurzem mal das Erlebnis, dass mir eine Gruppe in Frankfurt, ich glaube eine trotzistische Gruppe, eine Broschüre gegeben hat, irgendwie, was weiß ich, 50 Seiten Einschätzung zu China. Und von denen war noch niemand hier in China. Hatte keine Kontakte da und die haben sich einfach hingesetzt und dann diese Broschüre geschrieben. Ist ja nett, aber ich glaube, also heutzutage ist es halt möglich, tatsächlich mit chinesischen Leuten selber zu diskutieren, aus der Linken dahin zu fahren und so weiter. Und dann kann man, glaube ich, eine bessere Einschätzung schreiben, als wenn man das halt nur als ja, kleine politische alleine macht. Was auch wichtig ist, denke, dass wir mehr Unterstützung organisieren müssen. Also ich hatte schon erwähnt, es gibt halt gerade 50 Leute, etwa also ein paar Dutzend Leute, die im Knast sind. Da passiert halt sehr, sehr wenig. Hier an Unterstützung. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass China weit weg ist und kann Leute die Sprache sprechen. Aber ich denke, China ist mittlerweile weltweit so wichtig. Wir haben so viel Verbindung mit China. Also die Sachen, die wir nutzen, Chinas Bedeutung der Welt, die Bedeutung der deutschen Industrie in China und so weiter, dass wir da mehr machen sollten. Und natürlich finde ich es wichtig, dass wir Leute einladen und da selber hinfahren, um da solidarische Strukturen aufzubauen.